herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal darf ich das Ende einer langen Planungsreise verkünden, die jetzt mündete eben in dieser vorliegenden Folge. Und zwar mein Gespräch mit Nico Barbat, den ich vor allem eingeladen habe, um mit ihm über den ja fast schon wahnsinnigen Schritt zu sprechen, vor ein paar Jahren einen Verlag zu öffnen, einen Verlag, der Bücher unter anderem verkauft, verschickt, versendet, in einer Zeit, in der das Internet zumindest in den meisten Teilen Deutschlands und der Welt reibungslos funktioniert. Also, es liegt auf der Hand, was ich meine. Dieser Mensch macht einen Verlag auf für Bücher rund um Spiele und Spielkultur und ich sehe das und frage mich, warum? Warum machst du das denn? Und deswegen wollte ich ihn einladen. Und das ist schon einige Monate her gewesen, dass ich ihm meine allererste Mail geschrieben habe. Aber na, wie es manchmal so ist, das Leben kommt und kam gleich mehrfach dazwischen. Vor allem auf seiner Seite, aber das war gar nicht schlimm. Ich blieb hartnäckig dran, habe aus der Ferne immer wieder reingeschaut in den Buchshop und geguckt, wie sich das Angebot auch im Laufe der letzten Monate veränderte. Und dann hat es jetzt endlich geklappt und wir haben gesprochen über diesen Verlag, der Look Behind You heißt. Das Sortiment in dem Verlag, was er da alles so anbietet, wie es hinter den Kulissen aussieht, welche Verkaufsposten die absoluten Spitzenrenner sind und vor allem natürlich auch die Frage geklärt, was soll das alles denn, warum denn ein Verlag im Jahr 2025 und darüber hinaus und einige Jahre auch davor. So, aber das ist nicht alles. Außerdem stellte sich heraus in der Vorbereitung auf das Gespräch, dass Nico Barbat eine sehr spannende Vergangenheit hat. Und zwar unter anderem eine Vergangenheit, die ihn geführt hat in die Chefredaktionsetage des Magazins Amiga Plus. Amiga Plus, ein Magazin, das sich drehte um die, der den Amiga und wo er als Chefredakteur unterwegs war von 1998 bis 2005, bis zum Ende des Amiga Plus Magazins. Und auch da habe ich ein paar Fragen an ihn gehabt und die Bitte, mich mal von ihm zurückführen zu lassen in die Vergangenheit. Und was soll ich sagen, Freunde und Freundinnen? Es war hochspannend. So, das wartet auf euch in diesem Gespräch. Ich möchte, bevor wir loslegen, aber noch was Wichtiges anderes ankündigen. Und zwar, wenn alles klappt, und es sollte alles klappen, erscheint diese Folge direkt zu Beginn der Weihnachtswoche hier bei Okay Cool. So, und das ist jetzt hochspektakulär, denn für diese Weihnachtswoche und für die Supporterinnen und Supporter von Okay Cool habe ich mir wirklich eine ganze Menge einfallen lassen, aber nicht nur für die. Ich habe alles gegeben, Liebe, Herz und Hirnschmalz, um Angebote bereitzustellen für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und den Sonntag. Details hinter den Kulissen und all das kann man nachhören in der Folge Okay Cool packt aus, die ist jetzt am Freitag erschienen, da führe ich euch hinter die Kulissen meiner Arbeit und wie all diese Vorbereitungen ausgesehen haben, aber hier an dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, eine kleine Übersicht, was euch da erwartet. Am Montag wird erscheinen eine neue Ausgabe von Okay Cool 3000, frei lesbar für alle, das monatliche Online-Magazin von Okay Cool, in der es eine Reihe von Rubriken gibt, Interviews, Specials, Kolumnen. Stellt euch vor wie ein kleines Liebhabermagazin, zusammengebastelt von einem Liebhaber und von einem Journalisten, das bin beides ich, gefüllt mit exklusiven Inhalten, die nur dort stattfinden und aufgemacht wie so ein Spielemagazin der 80er. Also wirklich, das ist ein großes Leidenschaftsprojekt, das ich jetzt wieder zurückgebracht habe. Da fließt viel Arbeit und Lust rein. Guckt's euch an. Ich werde verlinken in der Folgenbeschreibung einen Weg, wie ihr an dieses Magazin rankommt. Das wird verschickt immer dann an alle Menschen, die sich beim Newsletter von Okay Cool eingetragen haben oder Okay Cool finanziell unterstützen. Und auf der Webseite gibt's auch noch einen eigenen Menüreiter für Okay Cool 3000. Am Dienstag wird erscheinen die Hauptfolge eines ganz neuen Formats, das ich gemeinsam mit Gunnar Lott von Stay Forever beschreite. Und zwar heißt dieses Format Hommage. Da besprechen wir beide gemeinsam Spiele, die neu sind, aber alt aussehen. Und dieses Format ist aufgeteilt in ein Vorgeplänkel, in dem wir uns für den jeweiligen Titel warm machen. Dann spielen wir rein und dann kommen wir für eine Hauptfolge zusammen, um über unsere Geschehnisse und Erlebnisse zu sprechen, garniert mit Interviewzitaten, die wir hervorgebracht haben aus Interviews, die wir dafür exklusiv mit den jeweiligen Entwicklerinnen und Entwicklern führen. Und das Vorgeplänkel ist bereits diese Woche für die Supporter erschienen. Das wird aber dann zur Feier des Tages am Dienstag frei geschaltet. Für alle euch da draußen, das Vorgeplänkel, das Warm-up, die Hauptfolge erscheint dann für alle Supporterinnen und Supporter, wie gesagt, am Dienstag. Und angeschaut haben wir uns die Faith Unholy Trinity. Das ist ein Horrorspiel, das aussieht wie ein altes Atari-Ding, aber mit modernem Game-Design gestückt ist. Spannenderweise ein Horrorspiel über Satanismus, das von einem Ex-Missionar entwickelt wurde. Den haben wir auch für ein Gespräch gewinnen können. Toll. Am Mittwoch, an Weihnachten, erscheint für alle Supporterinnen und Supporter ein Podcast. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist das Unweihnachtlichste, was wir finden konnten. Eine Analyse eines ganz besonderen Spiels und Titels, den niemand von euch auf dem Schirm hat, da bin ich mir sicher. Das war eine große Freude. Am Donnerstag gibt's die super Special-Folge Orky Cool antwortet. Da werde ich alle Fragen der Supporterinnen und Supporter, die mir in den letzten Wochen zu meiner Arbeit und Orky Cool und allem drumherum zugeschickt wurden, gemütlich bei einem Kakao beantworten. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und schließlich erscheint am Freitag für alle Supporterinnen und Supporter eine neue Folge von Ausgegraben, das Format, das ich gemeinsam mit Paul Couch zusammen bestreite, indem wir alte Spiele aus der 3. bis 7. Reihe der Spielegeschichte wieder zurück ins Rampenlicht zerren. Und dieses Mal wird eine Ameise die Hauptrolle spielen. So, das ist die Weihnachtswoche bei Orky Cool. Und ich möchte es an der Stelle nochmal kurz sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf alle, mit denen ich diese Folgen gestaltet und gemeistert habe, noch rechtzeitig und auch, ehrlich gesagt, auf mich selbst. Es war alles ziemlich anstrengend. Aber es hat geklappt und ich bin so glücklich und stolz und hoffe, euch wird dieses Programm gefallen. Die Podcasts werden natürlich nicht verschwinden nach dieser Woche, die bleiben in den jeweiligen Feeds. Wenn ihr also etwas später erst dazu kommt, kein Problem, die warten auf euch, die sind für immer gut. So, nun aber, rein geht's in dieses Gespräch zwischen Nico Barbat und mir. Guck mal, da hast du mir schon eigentlich im Grunde direkt die perfekte Brücke für meine erste Frage gestellt. Ich hatte ja jetzt das große Privileg, apropos Handy und viel beschäftigt, über die letzten Monate im Zuge unserer Terminfindung immer mal wieder auch so mitzuhorchen, was bei dir gerade so los ist. Und damit meine ich so die Nebensätze, die du mir geschrieben hast. Da standen immer so Dinge drin wie, gerade richtig viel los und oh, es ist auch Gamescom und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, weil es mich auch persönlich interessiert, ich beginne mal, indem ich die Frage, wie ist es? Vor Weihnachtszeit, ist dein Schreibtisch voll? Was ist alles zu tun gerade?
Ja, ich würde mal sagen, das letzte Jahr war ziemlich, oder dieses laufende Jahr, was jetzt zum 31.12. dann beendet ist, war ziemlich stressig. Also so krass habe ich das selten erlebt. Also auf der einen Seite privat, weil wir hatten einfach ein paar Vorfälle in der Familie und Freundeskreis, die jetzt aber hier keine große Rolle spielen. Aber wir haben auch tatsächlich im Verlag ziemlich viel gemacht, also viel mehr gemacht, als wir eigentlich ursprünglich mal vorhatten. Und wir haben auch so 2, 3 Projekte, die noch auf Eis liegen. Und ich habe nebenbei auch noch 2, 3 Kunden, die ich betreue. Ich berate Verlage, Unternehmen bei der Digitalisierung, bei der Transformation. Und da kam dieses Jahr einfach super viel zusammen. Und ich erinnere mich, ich glaube, wir haben 2 oder 3 Anläufe gebraucht, damit der Termin stattfindet. Ich glaube, die kamen immer von meiner Seite aus. Also sorry dafür nochmal.
Ach, das ist ja auch egal. Aber ich fand es so auf eine Weise fast schon wieder schön, weil wie gesagt, dadurch waren wir das ganze Jahr über in Kontakt. Also ich durfte immer mal wieder so reinhören bei dir, was gerade so los ist.
Ja, aber ja, du hast ja auch immer wieder was mitbekommen, was wir gemacht haben.
Ja,
und,
ja.
Ich habe dich immer mal angestupst und aber zur ursprünglichen Frage, was jetzt bis Weihnachten auf dem Tisch liegt, tatsächlich, wir haben noch ein Projekt, was wir fertig machen müssen. Das ist das Tollste eigentlich, die Verlage kennen das. Weihnachtszeit ist immer total wichtig, aber üblicherweise bei den Verlagen so, also Zeitschriften insbesondere, so dass sie Anfang Dezember Magazine rausbringen, nochmal irgendwelche Weihnachtsspecials oder Best of des Jahres oder irgendwelche Sachen, die so halt nochmal schnelles Geld bringen sollen. Und bei uns ist tatsächlich jetzt auch gerade bei einem Kunden ziemlich viel los, weil wir ein CMS umstellen, Redaktionssystem. Und da ballt sich jetzt gerade alles, weil wir ein Deadline haben im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres. Und die wollen wir auch gerne einhalten und nicht reißen. Ja, und das ist jetzt gerade so mein Alltagsgeschäft. Wir springen zwischen verschiedenen Projekten immer hin und her.
Also dafür schon mal gedrückte Daumen und dass du hoffentlich bald dann irgendwie in die freien Tage reinrutschen kannst. Ich hoffe eher früher als später. Und früher, guck mal, da spiele ich mir selbst den Ball zu, ist das Stichwort für ein kleines Kapitel, sag ich mal, in deiner Biografie, zu dem ich zuallererst mal hinkehren würde, bevor wir zu deinem Verlag kommen und was du dazu alles so machst. Denn in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich etwas über dich herausgefunden, was ich vorher gar nicht wusste. Es ist kein Geheimnis.
Ich hoffe, ich weiß das.
Nein, um Gottes Willen, das ist alles andere als ein Geheimnis, nur ich hatte keine Ahnung davon, weil ich habe dich ja kennengelernt jetzt als Mensch von diesem Verlag, aber dann stellte ich fest, Moment mal, das ist ja eine wahnsinnig spannende Station von 1998 bis 2005, die ich hier vor mir sehe, und deswegen würde ich mir erlauben, einmal kurz mit dir in die Zeit zurückzureisen und zu dieser Station, weil ich so neugierig bin, was du aus dieser Zeit erzählen kannst, und zwar meine ich die Zeit, als du, und ich zitiere hier hoffentlich richtig, Editor-in-Chief bei der Amiga Plus warst.
Ja. Ja, das war echt eine coole Zeit tatsächlich. Also das ist ja jetzt auch schon über 25 Jahre teilweise her, wo wir eingestiegen sind. Ja, man kann das eigentlich ganz kurz so beschreiben, dass wir so das letzte große Amiga-Magazin waren zu der Zeit. So 2001 hatten wir echt noch viele tausend Abonnenten. Also da konnte man als Verlag gut von leben. Und wir hatten eine kleine Redaktion, zwei Praktikanten und ich halt als Chefredakteur und viele, viele Freie, die heute bei Verlagen eben auch rumturnen und Artikel zuliefern, Ideen beisteuern. Und das haben wir, Ende 1998 oder Anfang 99 bin ich in den Verlag eingestiegen. Da war ich noch Studi. Wie das halt bei so vielen ist. Ich habe so eine Parallelgeschichte gerade vom Hans Ippisch gelesen in seinem Buch. Der ist auch von seinem Studium reingerutscht in einen Job als irgendwann Chefredakteur und dann sein Studium aufgegeben. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Auf jeden Fall war es so, dass ich erst als Chef vom Dienst reingerutscht bin oder als Stellvertreter und dann Chefredaktion übernommen habe von einem Magazin. Und das war echt eine coole Zeit, weil so Ende 99, Anfang 2000, da war ein paar Leute, erinnern sich vielleicht daran, die ein bisschen was mit Amiga zu tun hatten, Gateway 2000 auf dem Markt und wollte mit dem Amiga ordentlich was auf die Beine stellen, was dann leider am Ende nicht funktioniert hat. Und ich erinnere mich noch, da waren wir auch unter anderem mal in den USA und haben den ehemaligen Chef besucht von Gateway und von der Tochterfirma Amiga. Und die haben echt coole Konzepte gehabt, aber es hat leider am Ende nicht funktioniert.
Ja, ich finde es super spannend. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich kenne diese Zeitschrift nicht. Ich habe die nie gelesen. Ich bin aber auch Jahrgang 89. Ich glaube, ich war nicht Zielgruppe für das Magazin. Da war ich noch zu jung. Das war alles zu kompliziert. Aber ich würde gerne mal zum einen den Scheinwerfer leuchten auf die Vorgeschichte, bevor du da hingekommen bist, und dann auch die Zeit danach. Ich fange mal vorher an. Du hast schon angerissen. Du bist da aufgetaucht, für mich quasi aus dem Nebel der Geschichte und für dich aus dem Studium heraus bei diesem Laden und sagst diese wunderbare Formulierung: Du bist da so reingerutscht, irgendwo in die gehobene Chefetage. Das ist so eine Formulierung, die sagt man ja gerne mal und irgendwie versteht man schon, was damit gemeint ist. Aber andererseits, man rutscht ja nicht einfach so in so eine Position. Deswegen muss ich nochmal fragen, also es ist ja nicht so, du stehst da irgendwo rum, fällst um und plötzlich bist du dort. Wie kam es denn jetzt genau, dass du aus dem Studium heraus gesagt hast, oh, das ist aber interessant, was die da machen. Ich möchte da mal versuchen, einen Schuh, einen Fuß oder was auch immer in die Tür reinzubekommen. Kannst du uns da mal zurückführen in diese Zeiten?
Ja, das liegt tatsächlich noch ein paar Jahre zurück, weiter zurück. Und es ist so ein bisschen, ja, als Jugendlicher willst du vielleicht Fußballer werden, weil es ist cool, oder Lokführer oder irgendwas anderes. Und so meine Passion von Anfang an war eigentlich Schreiben. Und ich habe das total gerne gemacht und habe dann irgendwann die ersten Amiga-Magazine in der Hand gehabt. Zufälligerweise waren es eben Amiga-Magazine oder Computermagazine. Und es muss so, als ich 13, 14 gewesen sein. Und ich erinnere mich so, dass ich habe mir bestimmt ausgemalt, wie so ein kleiner Junge halt ist. So wie ist das als Chefredakteur zum Beispiel von der Amiga Joker. Schöne Grüße an Michael Labiner und Richard Löwenstein hier an der Stelle. Und das irgendwie ist es lustigerweise dann so gekommen. Also ich habe irgendwann die Anfrage bekommen. Ich war als Freier unterwegs für die Amiga Plus noch ein halbes Jahr und ich bin dann mit dem Chefredakteur, mit dem ehemaligen Zücher um die Ecke auf den Drachenfels hochgestiegen. Das ist eine kleine Burgruine im Siebengebirge im Rheinland. Er hat mich oben gefragt, so, wie sieht's denn aus bei dir? Hast du nicht Lust, irgendwie mehr zu machen? Ich sag, ja klar, natürlich, wollte ich immer.
Ehrlich gesagt, diesen Berg da hochzuklettern, oben wird dann die Frage gestellt, wundervoll.
Ja, aber sowas tatsächlich. Also es ist ganz lustig, weil ich mittlerweile in der Ecke wohne und ich blicke quasi aus dem Fenster raus und kann Drachenfeld sehen. Also von daher schließt sich hier gerade echt so ein Kreis. Und ja, danke an der Stelle Thomas Raukamp, auch da an das Vertrauen. Also er hat mir quasi als Jungspund, ich muss so, wie alt war ich? 23 gewesen sein, 24, ziemlich viel in die Hände gelegt. Also echt das volle Vertrauen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, der Verlag, der die Amiga Plus rausgebracht hat, dann auch die ST-Computer, also ein Atari-Magazin noch übernommen hat und die MacLife, die es auch heute noch gibt, meines Wissens nach, damals veröffentlicht hat. Das war ein kleiner Verlag. Also wir waren am Anfang zu dritt, zu viert. Mhm. Also und dann wurden es halt immer mehr und wir haben neue Projekte gemacht und dann ist der Verantwortungsbereich auch gewachsen und ja. So ist der Verlag dann aufgebaut worden. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, ja.
War es denn damals so für dich, wie du es dir vorgestellt hattest und erhofft hattest? Ich habe auch noch nachgelesen, seit 2001 warst du dann auch wirklich Chefredakteur dort. Entsprach es denn deinen Hoffnungen und Vorstellungen? Wie war das denn so?
Man wird irgendwann auf den Boden von der Realität zurückgesetzt. Also es ist nicht so, dass man jeden Tag Spiele spielt, 10 Stunden am Stück und dann darüber berichtet eine halbe Stunde, sondern es ist echt harte Arbeit teilweise. So als Journalist, ich glaube, viele andere haben darüber auch schon geschrieben und erzählt. Aber es macht trotzdem Spaß. Also du bist halt einfach an einer anderen Stelle von der Szene, von der Community. Du hast natürlich die anderen Zugänge. Du sprichst plötzlich mit Leuten, die sonst als User weit weg von dir sind und es hat schon, ja, hat definitiv Spaß gemacht, sonst wäre ich ja auch nicht in dem Bereich hängen geblieben. Ich habe danach noch andere Projekte gemacht und bin auch immer noch im Verlagsbereich, also so schlimm kann es nicht sein in dem Umfeld, auch wenn viele Verlage klagen aktuell und viele Medienmanager natürlich auch jammern und Mitarbeiter ja oder Mitarbeiterstämme kleiner werden, leider. Das ist aktuell leider so, aber insgesamt muss ich sagen, die Branche ist schon auch eine schöne Branche, wenn man das Richtige mitnimmt.
Ja, also das heißt, ich höre heraus, du blickst auf die Zeit, als du dort warst, Chefredakteur und auch davor, bei der Amiga Plus mit guten Gefühlen zurück.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich hinter mich gucke, da stehen 3 oder 4 Magazine, die ich gemacht habe als Chefredakteur oder Stellvertreter oder in einer anderen Position und da steht auf jeden Fall auch eine Amiga Plus. Da ist ein Turrican drauf, die Turrican-Figur, mit den Originalunterschriften noch von dem Pact of Five Team. Also, das ist in Klaas, ist mir schon eine wichtige Station gewesen. Damals klar, das war meine erste größere Station als im Medienumfeld und, ja, bedeutet mir schon was, ja.
Schaust du denn anders auf den Endpunkt dieser Station? Weil die Frage stelle ich deswegen, weil ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch mich auch durch so Seiten wie Kultboy durchgelesen und mal geguckt, gibt es denn Scans von damals, kann man sich das noch angucken? Und stieß da im Kommentarbereich der Amiga Plus auf ein kurzes Gespräch zwischen einigen Userinnen und Usern und dir, das schon einige Jahre alt ist. Und da stieß ich dann, weil da so Schlagworte genannt wurden, auf nochmal ein Abschlusskapitel quasi der Amiga Plus, bevor sie dann übernommen wurde vom Amiga Magazin. Das ist ein bisschen kompliziert mit dem Namen, aber es wurde übernommen 2005 dann und dass das offenbar alles ein bisschen komplizierter war. Und da will ich dich mal gerne fragen, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie das damals eigentlich so war und wie du das erlebt hast. Und vielleicht, bevor du antwortest, lese ich mal ganz kurz diesen Kommentar vor von dir von vor ein paar Jahren, den ich da gefunden habe, der mich darauf überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. Und zwar schreibst du da, ich zitiere, bezüglich der Diskussion zur Einstellung des Magazins beziehungsweise zur Übernahme durch das Amiga-Magazin. Beim Vorgehen hat sich der Verlag wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Leider war es so, dass selbst die verantwortlichen Redakteure bis zuletzt im Unwissen gelassen wurden. Wir hatten eine aktuelle Ausgabe komplett fertig und waren druckbereit. Da kam die Ansage, dass das Magazin eingestellt wird. Wegen der vertraglichen Situation war es nicht möglich, rechtzeitig dazu Stellung zu nehmen. Leider hat das Amiga-Magazin, das ja seitenmäßig auch schon extrem zurechtgestützt wurde, auch nicht mehr lange durchgehalten. Zitat Ende. Das klingt nach einer ziemlich anstrengenden letzten Station.
Ja, ich sag mal, die letzten können, also das, was ich damals geschrieben habe, kann ich so voll unterschreiben. Genau so war es. Selbst ich als Chefredakteur wurde nicht eingeweiht in die Übernahme. Das war nicht sehr kollegial.
Aber wenn ich da direkt mal kurz einhaken darf, also wie muss man sich das vorstellen? Du kommst dann an einem Donnerstag oder was in dein Büro und dann liegt da ein goldener Zettel schon auf dem Schreibtisch oder wie passiert sowas?
Naja, ein goldener Zettel war bei mir nicht so, weil ich habe damals bei dem Verlag auch ein anderes Projekt schon geleitet zu der Zeit. 2002 haben wir ein Fotomagazin gelauncht, was auch heute noch existiert. Von daher ist es, sagen wir, vom Verlag natürlich noch unglücklicher gelaufen, weil du mit einem leitenden Angestellten in der Regel ja so nicht umgehst. Also du stellst ja nicht vor vollendete Tatsachen und sagst sie mir, das eine Magazin ist jetzt weg. Hurra, du hast jetzt Zeit für das andere, aber genauso ist es gelaufen. Und das ist natürlich ja schon ein Kapitel gewesen, was nicht so erfreulich war, definitiv. Aber wir haben das damals, beziehungsweise ich habe das damals sehr offen kommuniziert gegenüber den Lesern, das war mir auch wichtig. Und tatsächlich auch so, im Oktober war eine Amiga-Veranstaltung in Mönchengladbach, ein relativ großes Ding, Amiga 40, zum 40-jährigen Jubiläum vom Commodore Amiga, Amiga 1000, 1985 erschienen. Und ich kann mich auch so an zwei, drei Gespräche erinnern, mit verdrehten Gesichtern, die sagten, hey, wir haben damals, als die Amiga Plus dann eingestellt wurde oder auch in der Zeit davor, wir haben oft telefoniert, weil eine Hotline hatten wir da als Verlag nicht. Ja? Also wenn ein Leser bei uns angerufen hat und der hatte eine Frage oder irgendeine Anmerkung, dann hat er in der Regel mich oder einen Praktikanten erreicht. Oder vielleicht auch meine Verlagsangestellte. Und da kamen so ein paar Sätze, so, ey, fand ich echt cool, wir haben noch damals gesprochen, erinnerst du dich? Und ich, meistens kann ich mich nicht mehr erinnern, weil es waren da viele Gespräche. Aber es war schon trotzdem, es war eine tolle Zeit. Also ich habe auch super viel gelernt, auch viel in Eigenregie natürlich gelernt in den ersten Jahren und viel vom Studium mitgenommen. Aber nee, ich möchte das jetzt auch nicht so in den Trichter bringen, dass am Ende alles schlecht lief, sondern es war trotzdem eine tolle Erfahrung und das Magazin und insbesondere auch die Community und die Redaktion, die da zusammengehalten hat, auch wenn es eben viele Freiberufler waren, das war schon was Besonderes, ja.
Darf ich nochmal fragen? Da steht, wie gesagt, in diesem Kommentar, die letzte Ausgabe war schon druckbereit. Erschien die dann überhaupt noch?
Nee, die ist nie erschienen tatsächlich.
Abgefahren.
Ja, und sie liegt hier noch neben mir. Also ich habe lauter
Nein.
schöne Dinge um mich herum, neben mir auf einer externen Festplatte, die ich vor ein paar Tagen noch eingerichtet habe, weil die RAID-Platte ausgefallen ist. Also ich habe sie tatsächlich noch in den Händen gehabt vor ein paar Tagen.
Wahnsinn.
Also sie
20 Jahre
müsste
alt quasi die Ausgabe.
ja alles belayoutet. Also es könnte eigentlich noch erscheinen, wenn man das möchte. Es hat natürlich jetzt den Stellenwert nicht mehr redaktionell, aber grundsätzlich hätte man sie rausbringen können, ja.
Wahnsinn. Ich bin mir sicher, da draußen sind ein paar Amiga-Magazin-Fans, die das gerade hören und sich denken, da leuchten die Augen.
Ja.
Ja, cool. Danach, und jetzt wird's hochspannend, und da muss ich dich mal fragen, ob ich das überhaupt richtig nachgelesen habe. Danach, so ist mein Eindruck, folgen ganz, ganz, ganz viele Jahre, in denen du, also nach der Amiga-Magazinzeit, in der du weiterhin so bei Magazinen unterwegs bist, auch in der Verlagswelt unterwegs bist, aber das sind alles Stationen, die ich so nachgelesen habe, die haben mit Spielen und Spielkultur selbst erstmal gar nichts mehr am Hut. Also, ne, du arbeitest bei Ökotest zum Beispiel, unter anderem bei vielen anderen Magazinen, Fotografie und sowas, aber mit Spielen, da ist erstmal das Thema raus, oder?
Ja, das stimmt.
Ja.
Also nach der Amiga Plus habe ich 10 oder dann noch 5 Jahre bis 2010 ein Fotomagazin, also quasi das erste digitale Magazin zur Digitalfototechnik
Oh.
geleitet, was super cool war, weil wir haben da den Markt ordentlich durcheinander gewirbelt. Das hat echt Spaß gemacht. Die alten Hasen haben uns gehasst. Also wir hatten einen Riesenspaß.
Moment, warum? Also wie wirbelt man ein Foto, eine Fotobranche durcheinander?
Naja, also als wir auch an den Markt kamen mit dem Magazin, die Idee war eben wirklich Digitales zu machen, rein Digitales zu machen. Und die Fotomagazine bis dahin waren eben überwiegend analog und haben Digitales auch ein bisschen kritisch gesehen. Und als wir auf den Markt kamen mit dem Magazin, kam gerade eine neue Canon-Kamera raus, die erste digitale, so erschwingliche Kamera. Ich glaube, die kam damals so, das ist vielleicht 800 € gewesen sein. Also das, was Amateure sich halt leisten konnten und Hobbyfotografen. Und das hat den Markt halt komplett auf den Kopf gestellt. Also die Analog war dann einfach zunehmend immer kleiner, immer unwichtiger. Mittlerweile hat es wieder einen anderen Stellenwert. Aber der Markt wurde zusammengewirbelt und wir waren halt mit dabei und haben das quasi mitgeschrieben, so die Geschichte in Deutschland. Und das hat halt super Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich erinnere mich auch zum Beispiel an so eine Geschichte, wir waren die Ersten, die Smartphones getestet haben oder beziehungsweise Telefone mit Fotofunktion. Und ich weiß noch, dass die Journalisten von den anderen Magazinen gesagt haben, was soll das denn? Totaler Quatsch, das wird da nie was geben. Das war 2006, glaube ich, 2005 oder 2006, also sehr, sehr früh. Und ich hatte einfach Lust, auf das Thema mal auszuprobieren. Dann hat ein Kollege gesagt, so aus dem Testlabor, du lass uns doch mal die Dinger bestellen und wir testen die mal und gucken mal, was bei rauskommt. Wenn es schlecht ist, dann ist es halt so. Aber wir können ja zumindest mal den Weg ein bisschen begleiten. Und ja, heute wissen wir, wie der Hase lang gelaufen ist. Heute benutzt jeder sein Smartphone zum Fotografieren und die Dinger haben wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Das kann man nicht mehr bestreiten. Und heute hast du halt in der Regel nur noch Profi-Fotografen oder anspruchsvolle Fotografen, die mit ihren richtigen Kameras arbeiten. Also der Markt hat sich komplett gedreht einmal vor 10 Jahren. Also hat das angefangen etwa.
Das ist super spannend, auch zu hören, wie du davon erzählst, weil ich habe mich gefragt auf dem Weg hierher ins Gespräch, als ich diesen Teil des Lebenslaufs danach gelesen habe, ob diese Abwesenheit von der Spielebranche über Jahre hinweg daran lag, dass du nach dem Amiga-Kapitel gesagt hast, so Leute, jetzt habe ich erstmal gar keinen Bock darauf, oder ob du einfach andere Dinge genauso spannend findest. Und ich ahne jetzt herauszuhören, dass diese Begeisterung an der Fotografie und sowas eine Rolle gespielt hat, ne? Dass du dann erstmal der Spielewelt gesagt hast, tschüss.
Ja, ich bin halt so ein Typ, der mag halt technische Dinge einfach gerne. Und Digitalfotografie war halt so ein naheliegendes Thema. Wir haben da die Lücke gesehen im Verlag und gedacht, okay, da gehen wir jetzt rein. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Und ja, alles Weitere, was ich dann gemacht habe, hat dann irgendwie auch mit Technik oder auch Lifestyle-Themen zu tun. Und eigentlich bis heute auch. Ja.
Ja, und jetzt kommt eben wieder quasi die Rückkehr des Spielethemas in dein Portfolio, in deine Biografie, nämlich im April 2022, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Da beginnt dann ganz offiziell deine Arbeit als Publishing Director des Verlags Look Behind You. Ganz viele Fragen habe ich dazu. Die allererste ist mal gewesen, wie kamst du auf diesen Namen? Also es ist ja offensichtlich das aufgebrochene Zitat aus den Monkey Island Spielen, dieses, ne, schau hinter dir ein dreiköpfiger Affe, aber nichtsdestotrotz muss man ja den Sprung erstmal machen zu sagen, so, das ist jetzt der Name des Verlags. Also, wie kamst du dieser Entscheidung?
Also eigentlich ist das so ein zweideutiger Name. Also klar, die Reminiszenz an den Namen Lucasfilm, Monkey Island, schau hinter dich, da ist ein dreiköpfiger Affe. Kennt jeder, der irgendwie ein bisschen was mit Spielen früher zu tun hatte. Aber für mich war das tatsächlich auch so der doppeldeutige Sinn, dass man nach hinten schaut, also Retro-Themen behandelt, klassische Themen, auch wenn wir natürlich andere Sachen auch machen und da auch Spaß dran haben. Aber das ist eigentlich so die Idee dahinter gewesen. Wie bin ich drauf gekommen? Keine Ahnung, irgendwann, ich lag wahrscheinlich im Bett, habe gerade nicht schlafen können und irgendwann kommen dann so Ideen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch viel. Also man denkt dann, grübelt in sich hinein und denkt, okay, das könnte es sein. Aufschreiben. Aufschreiben ist ganz wichtig, nicht vergessen.
Ja. Ein wesentlicher Teil der Formate von Okay Cool ist es nachts im Bett kurz vorm Einschlafen entstanden, kann ich dir aber sagen. Also
Ja,
ich kann da
absolut.
nur Kopfnicken. Ja, ich muss ehrlich gesagt sogar noch einen Schritt zurückgehen mit meiner Frage, und zwar überhaupt die Idee zu sagen, du, ich mache jetzt einen Verlag, der sich konzentriert, ne, auf nicht nur, aber auch Retro-Literatur und alles, was so dazugehört. Auch da muss ich, wie gesagt, die Frage erstmal stellen, wie kam man denn auf diese Idee? Es ist ja gehörig anachronistisch, wenn man so will, in einer Welt, in der man im Grunde alles online lesen kann. Wie kamst du denn darauf?
Ja, super, oder? Genau deshalb haben wir das gemacht. Weil es ist einfach so, ich habe 15 Jahre lang nur Digitalthemen gemacht oder überwiegend Digitales und dachte, ey, ich will wieder irgendwas in der Hand haben. Ich will mal wieder ein Produkt haben, was man länger als 10 Sekunden offen hat und sich auf den Tisch legen kann, wo man gutes Gefühl hat. Also ein bisschen, ja, einfach Wellbeing. Und die Idee eigentlich, sowas zu machen, die schlummerte schon sehr, sehr lange im Kopf. Es hat sich nie die Gelegenheit so ergeben. Und wir haben mit Simon Neumann, meinem Mitgründer und Freund, der war übrigens auch einer von Praktikanten bei der Mega Plus, also lustiger Zusammenhang in dem Kontext. Haben wir gesagt, wir wollen irgendwas zusammen machen, aber was? Und dann hatten wir so ein paar Ideen, haben die auf den Tisch gelegt. Es lief auch nicht irgendwie innerhalb von 2, 3 Stunden, sondern würde ich sagen, über 2 Jahre, so ein Zeitraum. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns den Verlag machen, weil das ist das, was wo im Moment der Bedarf ist. Wir hatten gerade Corona in der Zeit. Wir haben gesehen, dass der Retro-Markt gerade ziemlich angezogen ist, dass viele Leute wieder eingestiegen sind, weil sie ihre Rechner vielleicht auf dem Dachboden oder im Keller gefunden haben und wieder Bock auf Spielen hatten. Zu der Zeit war es auch so, dass viele Mini-Konsolen wieder auf den Markt kamen, also Neuauflagen von Konsolen, damit Leute einen schnellen Einstieg wieder haben, was ja auch immer noch anhält, dieser Trend. Und irgendwie war das für uns so das Logische, einen Verlag zu machen, der irgendwie das macht, was oder die Themen aufgreift, die wir auch lieben, so. Ich habe ja nie das Gaming verloren. Also ich spiele immer noch gerne, auch heute. Man hat natürlich nicht mehr so viel Zeit, aber so den Draht dazu habe ich nie verloren, auch wenn es natürlich weniger war, 10 Jahre lang.
Ja, ich muss jetzt mal ganz doof fragen, weil ich wirklich keine Ahnung habe und mir dachte, nee, das lese ich mir jetzt auch nicht durch. Ich frage dich einfach, Wie funktioniert das eigentlich mit so einem Online-Buchhandel-Verlag? Also wie macht man das eigentlich? Also du brauchst ja dann erstmal oder auch grundlegend ganz tolle Kontakte in diese Branche hinein, um überhaupt den Leuten sagen zu können, ey, lass doch ein Buch hier bei mir mal ins Lager reinstellen, wir verticken das. Also wie funktioniert sowas eigentlich?
Ich sag immer, es gibt, glaube ich, ganz viele Komponenten, die wichtig sind. Also man muss ein bisschen Ahnung haben von dem, was man tut, und man muss aber auch große Lust darauf haben. Und das ist die wichtigste Komponente, und das habe ich eigentlich bei allen meinen Stationen erlebt, du brauchst auch eine Menge Glück. Also du musst wirklich Glück haben, mit den richtigen Leuten kommen, und die müssen auf deine Idee anspringen, die du hast. Und wir haben es, ja, ich glaube, wir hatten in meiner Karriere hatten wir auf jeden Fall immer wieder Glück, auch mal Pech. Also es ist nicht alles super gelaufen. Das wäre ja auch ein Wunder. Aber beim Verlag hat sich das eigentlich fortgesetzt. Also wir haben überlegt, wenn wir einen Verlag gründen, was sind so die ersten Titel, die wir machen wollen, und haben geschaut, was gibt es vielleicht in dem Markt, um überhaupt erstmal einen Start zu schaffen. Gibt es einen Titel, der in Deutschland noch nicht erschienen ist? Das war eben ein Titel zu Monkey Island von einem französischen Journalisten, Nicolas Deneschau, ein großartiger Typ, der echt viel geschrieben hat und sehr, sehr viel Substanz in seine Bücher reinbringt. Dann haben wir, als der Verlag noch gar nicht gegründet war, mal einfach die Finger ausgestreckt bei anderen Verlagen, gefragt, so, wie sieht's denn aus, können wir das vielleicht nach Deutschland bringen, was ihr da habt? Und da waren eben ein paar Titel dabei, also eben wie Monkey Island, also die Geheimnis von Monkey Island, wie es dann bei uns in Deutschland hieß, mit dem Titel. Da gab es ein Kunstbuch zu Assassin's Creed Valhalla. Da haben wir mit Dark Horse, dem Lizenznehmer in der USA, der von Ubisoft Titel kauft quasi und als Bücher umsetzt. Da haben wir angefragt, und im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen. Ich bin Nico. Wir wollen was machen. Wir wollen einen Verlag gründen. Uns gibt's noch nicht, aber wenn es uns gäbe, könnten wir vielleicht ein Buch von euch lizenzieren. Also einfach war's. Und wir hatten halt das Glück, dass auch keiner abgesagt hat. Also jeder von denen, die wir gefragt haben, hat gesagt, ja, klar, könnt ihr. Es kostet Geld und müsst ihr ein bisschen in die Hand nehmen und sorgt halt dafür, was uns wichtig ist, sorgt dafür, dass das Ding in den Markt reinkommt. Und das haben wir eben auch geschafft, indem wir einen guten Vertrieb bekommen haben. Das ist Libri. Es gibt in Deutschland 3 Großhändler, die sorgen dafür, dass die Bücher in den Buchhandel reinkommen, also nicht nur zu Amazon, zum Großen, sondern auch zu einem kleinen Buchhändler. Wenn ein Buchhändler sagt, er möchte ein Buch haben für seinen Kunden, dann kann er das bestellen bei einem von den 3 Großhändlern, und über Nacht wird es geliefert in so einem Buchkarton, könnt ihr euch so vorstellen. Und am nächsten Morgen ist das Buch da, und der Kunde kann es eben in seinem Buchhandel vor Ort, egal wo in Deutschland, kaufen. Hm. Und dieser Großhändler Libri hat uns dabei geholfen, wirklich in den Markt reinzukommen, bei allen Händlern im Prinzip gelistet zu werden, die relevant sind. Und wer das Buch oder die Bücher abrufen möchte, kann sie abrufen für seine Kunden.
Und rein praktisch, das heißt, oder beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es richtig rausgehört habe, die Bücher, die man jetzt bei euch bestellen und kaufen kann, lagern die jetzt alle, also bei dir im Wohnzimmer? Gibt es ein Lager, oder kommt das von diesem Großhändler dann quasi ohne Mittelsmann?
Nee, da haben wir uns tatsächlich am Anfang professionell aufgestellt, so professionell, wie man sich Professionalität vorstellen kann.
Ja,
wir haben natürlich angefangen, müssen erstmal gucken, so wie sieht's aus mit dem Geldfluss. Haben uns ein Lager gemietet, also eine Lagerfläche gemietet, kann man sich vorstellen, wie bei, ja, die üblichen Lagerflächen, die man sich so anbieten kann. 6 Quadratmeter, haben da ein paar Paletten reingerollt mit Büchern, weil wenn du Bücher druckst, dann sind das in der Regel nicht nur 10 Bücher, sondern vielleicht auch mal 5000. Das heißt, das ist eine ganze Menge. 5000 Bücher sind so, je nach Format, dann schon mal ein paar Paletten. Die haben dann auch knapp in das Lager reingepasst. Das ging so 2 Jahre gut, und dann wurde es einfach zu viel. Und wir haben dieses Jahr war das tatsächlich erst umgestellt auf einen Logistiker. Der lagert unsere ganzen Bücher ein und verschickt die auch dann automatisch.
Ja, übrigens, genau, apropos, dieses Jahr, das Lager ist größer geworden, das ist mir aufgefallen, das war ja dann ein schöner Nebeneffekt, dadurch, dass wir quasi das Jahr über in Kontakt waren. Ich habe ja immer wieder während des Jahres natürlich auch aus verschiedenen Gründen eure Webseite besucht und geguckt, ne, was gibt's da so, und da ist mir aufgefallen, im Laufe dieses Jahres auch, ist das Angebot ja nochmal erheblich gewachsen, was man sich da alles bestellen und angucken kann, und da sind auch Dinge plötzlich in der Auswahl, die auch überraschend sind, finde ich. Also zum Beispiel ein Handbuch für Amiga-Betriebssystem 3.2. Wie kommt das in die Auswahl?
Naja, gut, wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass ich Amiga Plus Chefredakteur war
Ja,
und
ja, ja.
da liegt es dann schon nahe, dass man irgendwie in der Branche oder in der Community, wo man aufgewachsen ist und wo man irgendwie auch was verdanken hat, der Community was zurückgibt. Und das Amiga OS 3.2 ist ein Betriebssystem, das ist vor einigen Jahren erschienen, beziehungsweise in der Vorversion mit 3.1.4. Dann
Ach
gab es jetzt den
so.
3.2 und es ist quasi eine Neuauflage des alten Betriebssystems, angepasst an moderne Hardware.
Aha.
Und da eben zu dieser Zeit 2020, 21, 22 sehr viele Leute wieder in den Markt reingekommen sind, also ihre Amigas wiederentdeckt haben oder auch durch die Minikonsolen wieder eingestiegen sind und nach 20 Jahren einfach vergessen haben, wie der Amiga zu benutzen ist. Und gesagt, dann lass uns doch einfach ein Handbuch dazu machen, dass die Leute reinkommen. Also nicht zum Betriebssystem, sondern allgemein und dann hat sich Simon hingesetzt mit noch einem anderen Kollegen, Martin Steigerwald, ein großartiger Journalist, ehemals Amiga Magazin und verschiedene andere. Schreibt das fürs Linux Magazin unter anderem. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ja, einfach geschrieben und geplant und geschrieben. Und es hat auch in dem Fall tatsächlich etwas länger gedauert, weil es so ein paar kleine, ja, Aussetzer bei Mitschreibern gab, was aber ganz normal ist. Und das Projekt ist einfach immer größer geworden, hat mittlerweile auch, ja, das Buch hat 512 Seiten am Ende gehabt.
Um Gottes
Das
Willen.
ist, also es ist ein echter schöner Brecher. Aber der ist auch schön angenommen worden von den potenziellen Kunden. Am Ende ist am Anfang war es so ein bisschen stockender. Mittlerweile sind wir aber echt super zufrieden mit allem. Es gab auch eine englische Version, die wir noch rausgebracht haben. Genau, aber eigentlich machen wir Spiele, ja. Aber das war so ein kleiner Abstecher. Wir haben auch ein Basic-Buch gemacht, also Basic in 40 bzw. in 80 Zeilen. Das war so ein tatsächlich totales Nischenprojekt. Das druckt man auch in kleiner Auflage. Da verkaufst du nicht viel von, aber es ist einfach ein schönes Projekt, das gut zu uns passte.
Ja, aber es wird noch geiler und man kann außerdem bei euch kaufen die Siedler 2 Gold Edition für den Amiga. So, und jetzt wird's ja hochinteressant. Du weißt das natürlich schon alles längst, ist ja klar, aber jetzt muss ich es kurz herleiten. Ich sah das im Shop und dachte mir, okay, wie random ist es? Das ist ein Leidenschaftsding. Er hatte wahrscheinlich einfach Bock auf die Siedler 2 Gold Edition Amiga im eigenen Buchregal. Und dann, Nico, stellte ich fest nach einer weiteren Recherche, das ist ja von dir. Also du hast das mit einem Kompagnon gemeinsam portiert und das vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht so lange her. Jetzt muss ich dich mal fragen, ich bin mir sicher, du bist schon müde, diese Geschichte zu erzählen, aber nichtsdestotrotz, einmal musste noch. Wie kommt denn das jetzt schon wieder zustande? Also wie kommt man drauf zu sagen, ich möchte Siedler 2 Gold Edition für den Amiga portieren, was ja damals nie passiert ist? Wie, wo, was?
Ja, also erstmal vorweggeschickt, ist ein Projekt von uns, aber das ist kein Projekt, was ich alleine gemacht habe, sondern wir haben Entwickler natürlich und wir haben, ich glaube, eine Handvoll oder zwei Handvoll Beta-Tester, die sehr, sehr aktiv unterstützt haben. Wir haben Grafiker, wir haben einen Layouter, der die Boxen designt hat und so weiter. Also alles, was wir machen, ist kein Einzelprojekt. Also ich bin kein Einzelkämpfer, sondern wir haben immer ein Team von Leuten, die genauso Bock haben auf so ein Projekt wie ich. Oder auch Leute, die autark arbeiten, um Projekte umzusetzen. Also das ist mir ganz wichtig. Look behind you sind mehrere Leute, die da dran arbeiten. Warum haben wir Siedler 2 gemacht? Ey, kannst du dir das vorstellen, wie uncool das ist, wenn du ein Spiel hast, was du gerne spielst? Das war Siedler 1. Da war ich 18 und die meisten Community-Leute auf dem Amiga waren vielleicht dann auch so zwischen 15 und 30. Und Siedler 1 war ein Riesenerfolg, kam zuerst auf dem Amiga raus, also hat quasi das ganze Genre neu gestaltet. Und dann kommt 2, 3 Jahre später Siedler 2 raus und es kommt nicht für den Amiga. Weißt du, wie frustig das ist?
Ja, aber
Ja, das
dann
haben wir jetzt.
portiert man das doch nicht. Also, das ist
Ja,
ja.
doch, wir machen das halt.
Okay, auch dazu, also mega geil. Wie schwierig ist sowas? Ich habe von Technik, was das angeht, gar keine Ahnung. Ich kann mir das nicht vorstellen, was das an Arbeit bedeutet. Wie schwer ist es? Also überhaupt auch, wenn du das mal in einfachen Worten, sofern das überhaupt möglich ist, beschreiben kannst, wie macht man sowas?
Also in ganz kurzen Sätzen beschrieben, es gab natürlich wahnsinnig viele Nebenkriegsschauplätze, denen man kämpfen musste, aber letztlich man besorgt sich Sources, also Quellcodes von dem Spiel. Die bekommst du im idealen Fall komplett oder im idealen, nicht idealen Fall eben nur in Stücken. Und wir haben das Spiel lizenziert, also es ist ein offizielles, lizenziertes Spiel von Ubisoft, ehemals Blue Byte, und haben von denen die Sources bekommen. In dem Fall war es für die Mac-Version.
Dass die die noch hatten übrigens, das ist ja auch alles andere als selbstverständlich, ne?
Genau, ist deshalb in dem Fall war es die Mac-Version, weil die Windows-Quellcodes waren eben nicht mehr da oder vollständig. Und das ist genau so ein kleiner Kriegsschauplatz, wo man sich erstmal mit den einen Sources rumquält und dann feststellt, so, da fehlt aber was. Und dann hat sich durch ein glückliches Schicksal eine andere Quelle aufgetan, um die Quellen für die, also die Sources für die Mac-Version zu bekommen. Und da haben wir auch ordentlichen Support bekommen. Und dann hat sich eigentlich alles relativ schnell ergeben, so dass das Spiel dann technisch gut und schnell umgesetzt werden konnte.
Das heißt, es ist jetzt kein Hexenwerk, sowas zu machen.
Naja, du musst halt, wie ich vorher schon mal sagte, erstmal Glück haben, dass ja, überhaupt ja. ein Lizenzgeber, so in dem Fall Ubisoft, das ist ja jetzt nicht wie ein zweites Look Behind You mit zwei Leuten, die am Telefon sitzen und mal kurz drangehen, sondern das ist ein Riesenunternehmen. Da musst du anrufen, dich hinwenden und sagen, Leute, wir würden der Siedler 2, hättet ihr vielleicht... Wer hätte interessiert oder können wir direkt auflegen?
Haben die euch ernst genommen? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, also ich kann mir sowohl vorstellen, dass da ständig Leute mit so einer Frage anrufen oder dass da niemand anruft mit so einer Frage.
Es sind sehr viele Leute, die anrufen und das möchte ich auch in dem Zusammenhang sagen. Die Unterstützung, die wir von Ubisoft bekommen haben, namentlich ein Business Developer Kai Bänemann und weitere Leute im Team und die Unterstützung auch bis hin zur Geschäftsführung, die das Projekt auch wollten. Die war wirklich einzigartig. Also das kann man sich nicht vorstellen. Normalerweise, wenn du so ein Projekt machst, da bleibt ja nicht viel Geld hängen. Das heißt, der Lizenzgeber Ubisoft kriegt einen Anteil an den Einnahmen. Du kannst dir vorstellen, dass man im Amiga-Bereich jetzt nicht Millionen Stück verkauft, sondern vielleicht sind es dann eher ein paar Tausend im guten Fall, sodass das wirtschaftlich für Ubisoft in dem Fall nicht wirklich relevant ist, sowas zu machen, sondern auch so einen Aufwand zu betreiben, die Quellcodes zu besorgen, Verträge insbesondere, das ist ein Riesending, zu prüfen, anzulegen, zu prüfen, und das ganze Drama, was dann sonst noch dran hängt, was natürlich auch noch gemacht werden muss. Und von daher muss ich sagen, ist top gelaufen. Ich würde es jederzeit wieder machen.
Wie lange hat es gedauert, das fertigzustellen?
Also ich habe jetzt letztens nochmal geschaut, es waren tatsächlich seit dem ersten Gespräch knapp 2 Jahre. Die eigentliche Entwicklung, das hört sich total lange an, aber die eigentliche Entwicklung ging relativ zügig. Ich würde mal sagen, 3 Monate.
Wahnsinn, sowas. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Hast du es zelebriert? Wie kann ich es mir vorstellen? Das erste Mal dann funktionsfähige Amiga-Version quasi. Hast du da dir einen besonderen Moment gesorgt, als du es zum ersten Mal angeschmissen hast?
Naja, gut, wir haben die Beta-Version natürlich vorher schon getestet, deshalb war so dieser sexy Moment nicht so da. Ja. Aber was ich von zumindest für mich sagen kann, und ich weiß es auch von anderen Chefredakteuren, von anderen Publishern, es ist immer irgendwie was Besonderes, wenn du ein physisches Produkt bekommst und das auspackst und dann hoffentlich auch alles damit passt, also dass nicht irgendein Fehldruck da ist oder die Folie falsch sitzt oder dass irgendwas vergessen wurde, passiert halt alles sowas. Und in dem Fall hat wirklich weitestgehend alles geklappt. Und es war echt ein schönes Gefühl, auch die Box in die Hand zu halten, und auszupacken und zu gucken. Das war uns halt ganz wichtig, dass wir nicht so ein digitales Spiel einfach machen. Die Option gibt's natürlich auch, aber dass man eine echte Box dazu wie früher, die stabil ist. Da haben wir auch einen super Partner in Österreich gefunden. Kann ja wissen, wer es ist. Und haben in die Box eben so einen Weltenatlas so wie früher gemacht und haben dann, also quasi, wo die Karten dargestellt sind, auf einem besonderen Papier. Das sollte halt so sein wie früher. Und da wir natürlich Papiersorten kann man schlecht erahnen und man muss dann halt gucken, was gibt es auf dem Markt. Und dann gibst du halt irgendeine, so ein paar Muster durch und besprichst das mit der Druckerei und sagst, hier können wir sowas in der Art vielleicht machen, also so ein bisschen perforiertes Papier oder mit einer Beschichtung drauf. Das sollte halt was Schönes werden und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen. So.
Könnte das denn oder wird das womöglich sogar ein neuer wesentlicher Verkaufszweig von Look Behind You werden? Also Amiga-Portierung von alten Spielen, die nie auf dem Amiga erschienen sind. Wird sich sowas lohnen?
Also es lohnt sich auf jeden Fall. Siedler ist super angelaufen. Also muss man auch sagen, danke an die Community, die es angenommen hat. Es gibt auch Amiga-Leute, die gesagt haben, ich habe gar keine Amiga mehr. Ich habe nur noch einen Emulator, ich krieg das Spiel eigentlich für 1,50 Euro auf dem PC, aber ich unterstütze das Projekt einfach. nehme jetzt 50 Euro in die Hand und ja, hoffe einfach, dass mehr kommt. Ja, es wird auf jeden Fall noch was kommen.
Ja?
Definitiv. Und nicht nur für Amiga, ja.
Also, kannst du was Konkretes sagen oder ist das alles noch Geheimnis?
Ja, ich hatte ja eben gesagt, also die Vertragsgespräche haben
Ah,
2 Jahre
okay.
gedauert.
Ja.
Also wir werden aber auf jeden Fall was machen, auch mit einer anderen Firma noch zusammen. Und ich glaube, jetzt will mein Hund auf meinen Schoß, das ist schlecht, sowas.
Herzlich willkommen.
Klassiker. Nee, jetzt wird auf jeden Fall was kommen und wir wollen auch definitiv auf andere Plattformen zusätzlich gehen.
Wow.
Amiga ist unser Baby, so. Das ist so das, was wir gerne mögen. Aber es gibt natürlich auch andere schöne Sachen.
Ist es denn, was wir hier gerade besprochen haben mit Die Siedler 2 für den Amiga, ist es das, was du vorhin vor einiger Zeit im Nebensatz gemeint hattest mit dieses Jahr hat sich bei dem Verlag mehr getan, als ihr eigentlich vorgehabt hattet?
Ja, das auf jeden Fall. Also Siedler hat definitiv Zeit gekostet. Weil wir haben sowas ja noch nie gemacht, so in dieser Form, ne? Also für uns ist das klar, wir haben schon mal Spiele portiert früher oder auch mal ein Spiel entwickelt. Aber in der Regel war das halt ein digitales Spiel oder eben in einfacher Form. Allein sich damit zu befassen, wie eine Box hergestellt wird, wie die Ausmaße dann richtig eingelegt werden müssen. Das ist für uns halt alles neu, aber ich sage immer, das ist so wie Pippi Langstrumpf. Die hat halt ein Zitat, ich krieg's gerade nicht ganz auf die Reihe. Die sagt so, ich habe das nie gemacht, also kann ich's auch so. Und so sind wir halt an manche Sachen rangegangen. Und toi 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 ist es ja dreimal auf den Tisch klopfen hier oder viermal und ist ja auch alles gut gegangen. Nee, aber das hat natürlich, klar, das hat definitiv Zeit gebunden. Also vertragliche Dinge, Produktion und Beta-Testing auch ein bisschen mitzusteuern, wobei das in erster Linie beim Simon Neumann lag und auch beim Steffen Häuser, der die Hauptentwicklung eben gemacht hat. Aber es hat Ressourcen gefressen, auf jeden Fall, klar. Und wir haben noch 3 Bücher veröffentlicht dieses Jahr. Also eins in Neuauflage, Monkey Island kommt in 2. Auflage mit einer schönen Bildstrecke, mit ein bisschen mehr Seiten, aktualisiert, korrigiert. So, dass wir jetzt sagen, das ist jetzt wirklich das Buch, was wir eigentlich machen wollten. Das erste Buch hatte so ein paar kleine Fehler, keine Bilder drin. Wir lernen dazu, wir machen es besser. Genau, wir haben noch 2, 3 andere Sachen gemacht dieses Jahr.
Jetzt gibt's den Verlag hier, wie gesagt, seit 3 Jahren mittlerweile schon wahnsinnigerweise. Was würdest du denn sagen? Was ist denn so der Verkaufsrenner aktuell bei euch? Was läuft denn da ganz besonders gut? Weil nach wie vor, ich gucke da ganz staunend, aber auch begeistert, weil ich das einfach toll finde, Bücher zum Anfassen drauf und denke mir, mein Gott, das funktioniert offenbar. Das ist ja großartig.
Von was hast du gedacht, dass es nicht läuft?
Also, das ist eine schwierige Frage, weil, also ich muss vielleicht dann nochmal einen halben Schritt zurückgehen. Ich habe mir das Sortiment angeguckt und was mir zuallererst auffiel, ist, dass es von Themen und auch Spielen her ja ziemlich gemischt ist. Also wir haben ein Monkey Island Buch von einem Insider-Riesenfan, der da vieles über die Entwicklungsgeschichte schreibt. Wir haben aber auch so ein Buch über die Artworks und die Welt von Assassin's Creed Valhalla. Wir haben dieses Buch mittlerweile von Hans Ippisch, 3 Leben für Games, quasi eine Biografie, aber nicht nur. Wir haben Siedler 2 als Portierung für ein Amiga. Dieser Mix aus so unterschiedlichen Dingen hat bei mir den Eindruck hinterlassen von, und nicht, dass der richtig wäre, aber das war mein Eindruck von, sie probieren noch aus und gucken mal, was so hängen bleibt an der Wand. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie es denn überhaupt läuft hinter den Kulissen. Das war so mein Eindruck als interessierter, ich stöber mal durch den Online-Store-Mensch.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Also wir probieren gerade viel aus, weil wir auch gucken, wo ist der Markt, wo ist eine Zielgruppe, die interessiert sein könnte. Mal zur Ausgangsfrage, also das bestlaufende Buch, das brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Das würde auch jeder Händler sagen, mit dem wir zusammenarbeiten, ist Monkey Island. Also es ist am Anfang ein bisschen stotterig losgelaufen. So die ersten paar Wochen dachte ich so, das hätte ich ein bisschen mehr versprochen. Aber ein halbes Jahr nach dem, ja, 3 bis 6 Monate nach dem Launch, das war im November oder Oktober 2022, rennt das Ding eigentlich. Also ich sag mal, für unser Verhältnis als kleiner Verlag sind wir sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube, jeder andere Indie-Verlag, so also würden wir uns bezeichnen, auch größere Verlag, der in dem Bereich rumtouren würde, wäre mit der Auflage, die wir verkauft haben, dort echt super zufrieden. Das ist schon sehr, sehr respektabel, ohne dass ich jetzt eine Zahl nennen würde. Aber Monkey Island ist auch einfach ein schönes Thema. Da hängen so viele Erinnerungen dran. Wenn wir auf Messen sind zum Beispiel und dann Leute auch sehen, die an unserem Stand vorbeigehen, du hast so oft einfach Leute, die die gehen am Stand vorbei, gucken mit oder bleiben stehen, gehen auch vielleicht vorbei, gucken mit so einem Auge rüber, zwinkern, oh, Monkey Island, wie geil ist das denn? So früher, und dann erinnerst du dich noch, und dann kommen die ganzen Anekdoten, die ganzen Zitate natürlich, aber auch so Geschichten, die sehr persönlich teilweise werden. Wo zum Beispiel, ich erinnere mich an eine junge Frau, die hat, die stand fast weinend vor mir, weil sie erzählt hat, sie hat das mit ihrem Papa gespielt. Der ist letztes Jahr gestorben. Und da hängen einfach ganz viele Emotionen dran. Also in der Regel hast du solche Spiele ja vielleicht mit einem Bruder, mit einer Schwester, mit deinem Papa gespielt. Und das war echt bewegend. Ja.
Ist es denn so jetzt bei euch, dass wenn du das, soweit du eben das offenlegen kannst, also das würde mich mal sehr interessieren, dass dieser Verlag sich mit all seinen Kosten und all dem Kram schon selbst trägt? Oder ist das nach wie vor etwas, wo man so ein bisschen Geld reinpumpen muss, damit das alles läuft?
Also wir haben letztes Jahr, weil wir letztes Jahr echt, ich würde sagen, faul waren, das könnte man jetzt im negativen Sinne sagen, wir haben letztes Jahr ein paar Projekte gemacht, die eher klein waren, sehr, sehr nischig waren. Sowas wie das Basic-Buch, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Da haben wir auch ein bisschen Geld reingeschossen noch, definitiv. Aber dieses Jahr sind wir auf jeden Fall im Plus und wir sehen da eine super Kurve, die gerade in die richtige Richtung geht, nicht nach unten, sondern nach oben. Und wir haben auch einige Sachen vor, die noch kommen.
Ja, das ist genau darauf, wo ich direkt hingehen wollte. Wird das denn jetzt dann, also wollt ihr das noch größer dann alles machen? Weil du hast schon gesagt, ihr seht euch selber als Indie-Verlag, das seid ihr ja auch. Und das hat ja auch gewisse Vorteile, wenn man sich dort so einordnet. Aber wenn jetzt diese Kurve, die grüne, nach oben weiter zeigt, habt ihr Ambitionen, hast du Ambitionen und Wünsche, das größer zu machen oder soll es so bleiben?
Nee, wir wollen da auf jeden Fall wachsen, aber wir wollen gesund wachsen. Also wir wollen nicht jetzt plötzlich Projekte ohne Ende rausschießen, wo wir selber sagen, das ist da nichts, wo wir jetzt dahinter stehen. Also ich würde halt nie ein Projekt machen, an dem ich selber persönlich überhaupt kein Interesse habe. Also wir kriegen sehr, sehr viele Angebote von Journalisten, von Autoren, auch von existierenden Büchern. Es ist ja leider auch mal so, dass ein Verlag mal pleite geht, so wie in England ein größerer Indie-Verlag die Grätsche gemacht hat letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres. Und da sind dann schon einige Autoren auf uns zugekommen und haben gesagt, wie sieht's denn aus, können wir bei euch unterschlupfen? Und da waren halt unter anderem da, aber auch in anderen Fällen, also ich würde mal sagen, wenn ich es hochrechnen würde, hätten wir mit Sicherheit jede Woche eine Anfrage von einem Autor, der ein Projekt machen möchte. Und manchmal sind das halt wirklich coole Sachen. Da kommt jetzt auch nächstes Jahr dann was. Manchmal ist es aber auch so, dass es einfach nicht passt so, oder nicht, dass man nicht so das richtige Gefühl dafür hat. Manchmal ärgert man sich vielleicht auch. Es gibt auch gescheiterte Geschichten. Hans Ippisch hat ja auch so eine Geschichte erzählt in seinem Kapitel über Fehleinschätzungen in der Spielerbranche. Super interessantes Kapitel. Wir wollen auf jeden Fall wachsen, aber halt gesund wachsen und auch Projekte machen, die uns Spaß machen, wo wir wissen, dass auch die Leser oder die potenziellen Leser, Leserinnen Spaß hätten, das zu lesen.
Das war ohnehin etwas, was ich auch noch unbedingt fragen wollte, wie ihr eigentlich an die Bücher rankommt, beziehungsweise im Sinne von, wie ihr für euch selber entscheidet, was ihr eigentlich bei euch verlegen möchtet. Und du hattest es vorhin schon gesagt, ein Teil davon ist Selbstakquise quasi. Ihr geht auf Leute zu, wo ihr denkt so, Mensch, das wäre doch interessant oder können wir das hier nicht machen? Aber jetzt ist es ja sehr aufregend zu hören, dass da auch regelmäßig Leute bei euch anklopfen. Jetzt frage ich mal für die Menschen da draußen, die vielleicht schon mit dem Füllfederhalter an der Poststation stehen und sagen, okay, soll ich es einschmeißen oder nicht meine Idee. Was müssen denn diese Ideen mitbringen, damit ihr sagt, okay, mega geil, das wollen wir verlegen?
Ja, ich finde, ein Buch muss halt irgendwie, muss halt was Besonderes sein. So, es darf halt nicht so von der Stange runtergeschrieben sein und es muss eine Zielgruppe haben. Und wenn du zum Beispiel siehst, dass der Nicola Deneschau ein Buch geschrieben hat über Monkey Island und eins über The Last of Us, beides Projekte, die bei uns super laufen, dann denkst du, das sind da irgendwie ganz andere Sachen. Also es hat da miteinander nichts zu tun, auch vom Schreibstil. Und Nicola schafft es aber da irgendwie auf der einen Seite in Monkey Island Humor reinzubringen, also wirklich lustig zu schreiben, unterhaltsam zu schreiben und auf der anderen Seite beim The Last of Us sehr analytisch reinzugehen und zu erklären, wie bestimmte Zusammenhänge zum Beispiel von Personen sind oder wie eine Spielewelt aufgebaut ist und Spieler durch eine Spielwelt geführt werden mit Grafiken und Skizzen. Und ich glaube, das macht das auch aus. Du musst als Leser erwartest, hast du ja eine Erwartungshaltung. Was willst du lesen, wenn du ein Buch kaufst? Willst du da Hintergründe erfahren? Willst du einfach unterhalten werden? wir machen da keine Lösungsbücher in dem Sinne. Das haben wir noch nie gemacht und wollen wir auch nicht hin. Sondern es geht darum, etwas mehr über die Spiele zu erzählen, über die Hintergründe darzustellen, Töne von Entwicklern beispielsweise auch mit reinzubringen und so einfach ein Spiel zu analysieren, aber auf eine unterhaltsame Art.
Was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, jemand sich bei euch melden würde, der mal Archäologie studiert hat und sagt so, ich habe eine Buchidee, ich möchte gerne beschreiben, wie ich als jetzt ehemaliger Archäologe, würde diese Person dann sagen, durch eine Spielwelt laufe und dann skizziere und beschreibe und mit Screenshots begleite, was ich dort sehe. Also wie Worldbuilding quasi funktioniert für jemanden, der Archäologie studiert hat und das Ganze in einen anderen Kontext rückt. Ist das eine Idee, wo du sagst so, Mensch, unbekannte Person, die diesen Vorschlag macht, das ist ja genial, oder sagst du, das ist ja Hirnrisse, hören Sie auf.
Ja, jetzt müsste ich mal eine Gegenfrage schon wieder stellen. Hast du auf meiner Festplatte gestalkt?
Also ist da schon was oder wie?
Ja, wir haben tatsächlich, also ohne da jetzt konkret über das Projekt zu reden, aber wir haben einen finnischen Archäologen.
Verdammt nochmal, er kam mir zuvor.
Ja. Einen finnischen Archäologen, der macht eigentlich römische Antike und griechische Antike.
Geil.
Und, hat ein Hobby im Videospielbereich, schon seit langer, langer Zeit, sammelt Spiele und hat mit vielen Entwicklern gesprochen von einer bestimmten Spielefirma, die ich nicht nennen möchte, erst nächstes Jahr, wenn wir darüber reden werden. Und dieser Kollege hat gesagt, Nico, wir kennen uns nicht, aber ich habe hier eine Idee. Was hältst du davon? Und dann hat er sie vorgeschlagen und beschrieben. Ich habe ihn gebeten, mach mal einen Strip dazu. Weil grundsätzlich ist die auf jeden Fall super. Ich möchte aber sehen, was du bisher gemacht hast und wie die Idee ist, dahin zu führen. Und es geht eben um eine Firma, die vorgestellt wird, bekannte Firma. Und er hat zu dieser bekannten Firma sehr, sehr viele, wie gesagt, Entwickler gesprochen, aber auch viele Ausstellungsstücke. Also nicht nur Boxen, Spieleboxen, sondern wirklich Dinge, die man sonst nicht sieht. Also Skripte von Spielen beispielsweise, die teilweise nie erschienen sind in seiner Ausstellung. Dazu wird es auch eine Ausstellungsserie geben. Wir planen das mit dem Computerspielmuseum in Berlin nächstes Jahr.
Oh.
Unter anderem und vielleicht kommen noch andere Stellen dazu. In Tampere in Finnland unter anderem auch. Also das ist im Prinzip sowas, wie du dir gerade ausgemalt hast,
ja, ich bin gleichzeitig traurig darüber, dass es das jetzt schon offenbar in Planung ist und zum anderen auch glücklich, auf was für Gold ich hier gerade gestoßen bin, was da in Zukunft von euch kommt, ist ja mega geil.
Ja, ich glaube, also das wird wirklich ein cooles Ding, glaube ich. Es wird auch in Englisch und Deutsch kommen, in Finnisch auch, falls du Finnisch kannst.
Auf gar keinen Fall, aber vielen Dank. Jetzt muss ich aber die Frage zum Abschluss vielleicht nochmal in deine Richtung drehen. Wenn du jetzt, ne, wir haben es ja schon gehört, viel beschäftigter Mann, viel zu tun an verschiedenen Stellen und Enden dieser Welt. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt sagen könntest, okay, ich habe jetzt die Zeit dafür, ich schreibe jetzt selbst auch mal ein Buch, dass ich dann auch selber verlege, in welche Richtung wird sowas denn gehen? Wäre das so eine Erinnerungsgeschichte, ich weiß nicht, an alte Arbeitsstationen von dir? Wäre das sowas Spielkritisches? Was wäre das? Was würde dich reizen?
Ach, ich weiß nicht, also meine Karriere war ganz interessant, aber ich glaube, ich würde da jetzt kein Buch drüber schreiben. Ich glaube, wenn ich was schreiben würde, hätte ich das Pech, dass es das leider schon gibt, und zwar das ist Monkey Island Buch, weil das ist wirklich eine Spieleserie, die mir viel bedeutet hat. Und ich glaube auch vielen Leuten in der Generation einfach ja sehr viel bedeutet hat, eben aus persönlichen Gründen oder weil es Spaß gemacht hat oder da erinnern sich einfach viele Leute dran gerne. Und jetzt gibt's das leider schon. Also muss ich mal was anderes überlegen. Mein Ambido-S-Buch habe ich ja schon geschrieben. Jetzt muss ich mal irgendwie eine neue Baustelle suchen.
Wir haben beide das gleiche Problem offenbar. Unsere Ideen wurden schon umgesetzt. Das ist, da können wir uns die Hand geben.
Ja, es gibt auch ein Projekt, wo ich immer dachte, so, das wäre auf jeden Fall was. Ich mag Fußball. Ich bin Fußballfan von einem bestimmten Verein, ist egal welcher. Ich spiele gerne selber Fußball auf dem Platz. Ich habe immer gerne Fußballspiele gespielt auf dem Computer, von Sensible Soccer, Kickoff und FIFA bis heute. Soweit es halt die Zeit erlaubt. Und ich hätte immer super gerne Fußballspielebuch gemacht. Es ist uns ein englischer Verlag dazu vorgekommen und ich habe gesehen, der Verlag verkauft das Buch gar nicht so gut, deshalb bin ich da nicht so unglücklich darüber, dass ich es nicht gemacht habe.
Eine Frage noch zu Monkey Island. Ich muss fragen, ich mag dieses Franchise auch sehr gerne. Hast du das Neueste gespielt, Return to Monkey Island?
Ich habe es hier liegen hinter mir in meiner berüchtigten Schatztruhe mit dem Amiga Plus Cover und der Festplatte. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich wollte mir einen besonderen Moment aufheben, weil ich, was ich nicht gut kann, ist Spiele so zwischendurch zu spielen, dann immer wieder ein paar Wochen dazwischen liegen zu lassen. Und da wollte ich mir irgendwann mal Zeit nehmen für.
Ja, als jemand, der es bereits gespielt hat, kann ich dir sagen, du machst es genau richtig. Nimm dir die richtige Phase im Leben, im Kalender, um das zu genießen. Da warten viele Eindrücke auf dich.
Ja, das klingt ja schon ein super Plan. So mache ich das.
Schön. Du, damit würde ich sagen, möchte ich dir ein ganz großes Dankeschön aussprechen, dass du über gefühlt Jahre hinweg meine E-Mails ausgehalten hast und irgendwann dich dann gestellt hast, dem Mikrofon, und hier mit mir eine schöne Stunde verbracht hast. Ich habe das sehr genossen. Ich konnte endlich mal die Fragen stellen, die sich angesammelt haben, und habe das wirklich ganz toll gefunden. Vielen Dank dir.
Ich danke dir, hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich bin mir sicher, und das meine ich ganz ernst, unsere Mikrofone werden sich wiederfinden, spätestens wenn dieses finnische Buch erschienen ist, weil das interessiert mich sehr, wie das dann gelaufen ist und ob ich es nicht hätte schreiben sollen.
Großartig, machen wir nächstes Jahr.
Sehr gut. Du, dann wünsche ich dir eine gute Zeit bis dahin, komm gut durch die Vorweihnachtszeit und dann einfach bis zur nächsten Gelegenheit.
Ja, dankeschön. Schöne Weihnachten allen.
So, schöne Weihnachten, Nico hat's gesagt. Die wünsche ich euch natürlich auch schon mal, beziehungsweise schöne Weihnachtsvortage. Wir hören uns, wenn ihr wollt, ganz bald wieder hier im Feed von Okay Cool. Ich habe euch erzählt, was hier alles auf euch wartet im freien Feed, aber vor allem auch für alle Supporterinnen und Supporter. Passt auf euch auf, Freunde. Es war ein volles Jahr. Manche würden sagen, ein zu langes Jahr. Andere würden sagen, es ging so schnell vorbei. Ich werde sicherlich noch an einer anderen Stelle Raum für Reflexion finden vor dem Mikrofon. Jetzt erstmal fühlt euch gedrückt und ich fühle mich geehrt, dass ich regelmäßig ein Teil eurer Freizeit und eures Alltags sein darf. Küsschen auf die Stirn, wer es will. Alle anderen kriegen lieben Blick von mir zugeworfen. Tschüss!